Deutschlandfunk. Hintergrund.
Ostdeutschland. Wenn der Investor den Acker kauft. Von Niklas Ottersbach.
Ein klassischer Vierseitenhof im Süden Sachsen-Anhalts, umrankt von wildem Wein. Hier lebt und arbeitet Biolandwirtin Claudia Gerster. In Dietrichsroda hat die 53-Jährige sich ein kleines Bio-Idyll aufgebaut. Mit 30 Schweinen, 60 Rindern und eigener Hofkäserei. Ihr Familienbetrieb bewirtschaftet 200 Hektar Land. Was in den westdeutschen Bundesländern ein großer Hof wäre, ist für sachsen-anhaltische Verhältnisse ziemlich klein. In Ostdeutschland überwiegen die großen Agrargenossenschaften, die zum Teil mehrere tausend Hektar bewirtschaften. Ein Erbe der DDR, die früheren LPGs, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, sind heute Betriebe mit landwirtschaftlicher Fläche, in die man sich einkaufen kann. Und genau das machen immer mehr Investoren. Die Folge: neue Ackerflächen werden für Claudia Gerster unbezahlbar.
Also unsere Preise sind ja nicht um das 10- oder 15-fache gestiegen, ja, und deswegen können wir eigentlich nicht mithalten. Also das ist nicht eigentlich, sondern wir können auf keinen Fall mithalten, weil wir müssen uns da sehr hoch verschulden und das ist auf der Landwirtschaft nicht zu verdienen.
Allein in den letzten 10, 15 Jahren haben sich die Bodenpreise in Sachsen-Anhalt verdreifacht. Durchschnittlich 280 Euro gibt es für deutsche Höfe pro Hektar und Jahr aus dem Topf der Brüsseler Agrarsubventionen mit bisher eher laxen Umweltauflagen. Macht bei 1000 Hektar Land 280.000 Euro Grundertrag, die man von der EU bekommen kann. Das macht den Kauf von Land auch für große branchenfremde Investoren interessant, die dabei eine Gesetzeslücke nutzen. Wie genau, das lässt sich gut am Beispiel der Stiftung der Unternehmensgruppe Aldi Nord zeigen. Die Lukas-Stiftung hat in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen 4 Betriebe mit insgesamt 8000 Hektar Ackerland gekauft. Einer davon liegt, genau wie Claudia Gersters Betrieb, im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. 2019 hat die Lukas-Stiftung diesen Landwirtschaftsbetrieb in Zeitz gekauft. Die Stiftung der Albrecht-Familie bzw. mehrere Untergesellschaften haben eine komplette Agrargenossenschaft mit 2000 Hektar Land übernommen. Davon rund 800 Hektar Eigentum, die damit der Lukas-Stiftung direkt gehören. Marktwert des Ackerlands ca. 24 Millionen Euro. Eigentlich regelt das Grundstücksverkehrsgesetz Ackerlandverkäufe. Das wäre genehmigungspflichtig. Dieses Gesetz kam beim Aldi-Deal aber nicht zur Anwendung. Denn wer nicht das Land selbst, sondern Anteile des Agrarbetriebs kauft, der braucht keine Genehmigung. Die Lukas-Stiftung betont auf Deutschlandfunk-Anfrage, dass es zwischen dem Erwerb von Agrarbetrieben in Ostdeutschland und den Discountmärkten keine Verbindung gebe. Weiter heißt es:
Es geht um das erfolgreiche Bewirtschaften mit einer aktiven Landwirtschaft und nicht um den Landbesitz als Spekulationsobjekt. Entsprechend selbstverständlich ist es für die Lukas-Stiftung, diese Betriebe vollständig erworben zu haben.
Damit spielt die Lukas-Stiftung auf die gängige Praxis an, bei den sogenannten Share Deals nur knapp 95% der Betriebsanteile zu erwerben. Denn dann müssen die Käufer der Agrarbetriebe noch nicht einmal Grunderwerbsteuer zahlen. Der Verkauf von Landwirtschaftsbetrieben an große Investorengesellschaften bedeutet für die Dörfer: Diejenigen, die ihre Betriebsanteile verkaufen, werden reich. Wie zum Beispiel der ehemalige Präsident des Thüringer Bauernverbands. Er hat als größter Anteilseigner eines Agrarunternehmens an die Stiftung der Aldi-Erben verkauft. Andere gehen leer aus, können bei den Millionensummen nicht mithalten. Beispiel Zeitz. Die Agrargenossenschaft, die jetzt den Aldi-Erben gehört, haben sich noch Anfang der 1990er Jahre über 100 Genossenschaftler geteilt. Zum Schluss waren es noch 5. Und diese 5 seien am Ende mit Millionenbeträgen ausgezahlt worden, heißt es von einem Landwirt aus der Region im Süden Sachsen-Anhalts. Im Interview mit dem Deutschlandfunk drüber reden will er lieber nicht. Das gebe nur Ärger im Dorf, denn einer der ausgezahlten Genossenschaftler sei ein Verwandter von ihm. Biobäuerin Claudia Gerster.
Wissen Sie, was das dann macht in den Dörfern? Ganz, ganz große soziale Ungerechtigkeiten. Und das ist nicht fair, weil das ist ja etwas, was im Prinzip eigentlich gemeinschaftliches Geld auch ist. Und das landet dann am Ende bei einer Aldi-Stiftung oder Aldi-nahen Stiftung.
Versicherer, Möbelkonzerne, Immobilienunternehmen. Sie alle sind aktiv auf dem Agrarmarkt in Ostdeutschland. Forscher vom Thünen-Institut, das ist die Bundesforschungseinrichtung für ländliche Räume, haben sich rund 800 Agrarunternehmen im Zeitraum 2007 bis 2017 angeguckt. Ergebnis: Überregional aktive Investoren besaßen zum Zeitpunkt der Untersuchung schon in mehr als jedem dritten Agrarunternehmen die Mehrheit des Kapitals. Es gäbe immer wieder Agrargenossenschaften, in denen die alten Beteiligten ihren Betrieb verkaufen wollen, sagt Andreas Tietz vom Thünen-Institut. Und dann stünden die Genossenschaftler vor der Frage, welcher Bauer könnte den Betrieb als Ganzes übernehmen und damit das wirtschaftliche Risiko? Also wie kann man verhindern, dass Investoren zum Zug kommen?
Das Problem im Vergleich zu früheren Jahren ist, dass diese Betriebe inzwischen unglaublich wertvoll geworden sind, weil die Bodenpreise so stark angestiegen sind.
Ein Großteil des indirekten Ausverkaufs der Ackerflächen an Investoren geschieht im Verborgenen. Zumindest bekommen die Behörden nichts davon mit. Potenzielle Käufer können sich auf Online-Marktplätzen über Agrarimmobilien in Ostdeutschland informieren, wie zum Beispiel auf der Plattform German Agrar mit Sitz an der Hamburger Außenalster. Ein aktuelles Angebot aus dem August.
Liebe Kunden, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Betrieb bieten wir in Thüringen an. 2400 Hektar Ackerland, nahezu voll arrondiert, 40% Eigentum, Bullenmast, 1800 Plätze, Getreidelager, Maschinenpark. Fragen beantworten wir gerne.
Ab und zu gelangen solche Verkäufe an die Öffentlichkeit, wie das Beispiel der Röderland GmbH im Süden Brandenburgs. Ein Agrarbetrieb mit 900 Rindern und 2500 Hektar Land, den sich eine Immobilienfirma aus Leipzig gekauft hat. Der Fall wurde Anfang des Jahres publik, weil sich der unterlegene Bieter an die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft gewendet hat, ein Lobbyverband, der sich vor allem für kleine und mittlere Biobauern einsetzt. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft hat diesen Ausverkauf angeprangert, Taz, Tagesspiegel und der RBB berichteten. Die Öffentlichkeit bekomme von dem Problem aber insgesamt zu wenig mit, sagt Biolandwirtin Claudia Gerster, die gleichzeitig Landessprecherin des Verbands in Sachsen-Anhalt ist.
Wenn das irgendwie Gesellschaft mehr wüsste, dann würde sich auch Gesellschaft dagegen wehren, weil gerade in Ostdeutschland die Menschen schon sensibel darauf reagieren, dass im Prinzip es zu feudalen Besitzverhältnissen kommt.
Eine Reform des Bodenmarkts ist in Ostdeutschland schon seit Jahren ein Thema. Der erste Politiker, der sich daran auf Länderebene versucht hat, ist Hermann Onko Eikens, CDU. Der 71-Jährige war von 2009 bis 2016 Landwirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt und später Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium bis 2019. Er stellte fest, dass nach der Finanzkrise 2008 Investoren nach neuen Anlagemöglichkeiten suchten und auch fündig geworden sind mit dem Einkauf in ostdeutschen Agrarunternehmen.
Wenn Sie das zu Ende denken, dann entwickeln wir uns im Osten möglicherweise zu einer Holding-Landwirtschaft. Und das sind dann Organisationsstrukturen, die manchmal über mehrere Kreise gehen und manchmal auch über mehrere Bundesländer. Und was uns dabei seinerzeit störte, war die Sorge um das Leben in den Dörfern. Eine anonymisierte Landwirtschaft.
Eikens sagt, das sei nicht nur für die Dörfer selbst ein Problem. Schon jetzt sei es schwer, der städtischen Bevölkerung den Stellenwert von Landwirtschaft zu vermitteln. Mit Investoren auf dem ostdeutschen Acker werde das noch schwieriger. Das von Eikens geführte Landwirtschaftsministerium in Magdeburg hat deshalb 2015 ein Agrarstrukturgesetz konzipiert. Das Ziel, den Einfluss branchenfremder Investoren in der Landwirtschaft zu begrenzen. Doch kurz vor den Landtagswahlen scheiterte das Gesetz, auch am Widerstand des Bauernverbands. Die Kritik, zu groß sei der Eingriff ins Eigentumsrecht. Der ehemalige Landwirtschaftsminister hinterfragt diese Kritik, denn bislang gelte, die Kleinen werden kontrolliert, die Großen lässt man laufen.
Die jetzige Rechtslage sieht so aus, dass der Staat sich über das Grundstücksverkehrsgesetz um die kleinen Geschäfte kümmert. Das heißt um Hektarverkäufe und die Durchschnittsverkäufe liegen in Sachsen-Anhalt bei etwa 3 Hektar. Und die großen Verkäufe laufen unterm staatlichen Radar.
5 Jahre nach Eikens ersten Regulierungsversuchen gab es einen neuen Anlauf unter einer grünen Landwirtschaftsministerin. Dieses Mal aus der Mitte des Parlaments, nämlich von den Regierungsfraktionen aus CDU, SPD und Grünen. Das Konzept? Eine Genehmigungspflicht für Anteilskäufe bei Betrieben, die mehr als 250 Hektar Land im Eigenbesitz haben. Aber auch damals scheitert das Gesetz kurz vor der Landtagswahl 2021. Offizieller Grund: zu wenig Zeit für die Anhörungen der Verbände. Der Chef des Landesbauernverbands, Olaf Feuerborn, zählt seit jeher zu den Gegnern einer Regulierung auf dem Agrarmarkt. Und er nannte 2021 im Interview mit dem Deutschlandfunk noch ein ganz anderes Argument, warum Investoren in der Landwirtschaft aus seiner Sicht künftig ohnehin kein großes Problem mehr sein würden. Nämlich, dass Sachsen-Anhalt aufgrund der klimatischen Verhältnisse durch zunehmende Dürre schlicht unattraktiver würde.
Ich glaube nicht, dass wir aufgrund der letzten Jahre, wo wir die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse durch Dürre so stark strapaziert haben, dass dieses Landgrabbing oder diese große Kapitalwut von außen noch so ein großes Thema ist.
Andreas Tietz, der Forscher des Thünen-Instituts, widerspricht. Die Situation, spätestens seit dem Ukraine-Krieg und dem damit einhergehenden Ausbau der erneuerbaren Energien, habe sich verändert. Mit dem Boom der Freiflächen-Photovoltaikanlagen sei Ackerboden nun noch attraktiver geworden.
Man sagt so, dass der Ertrag, der aus der Flächenbewirtschaftung übrig bleibt, die sogenannte Grundrente, bei Photovoltaik so im Bereich 2.000 bis 3.000 Euro je Hektar liegt. Wenn man das vergleicht mit Ackerbau auf guten Standorten, kann man vielleicht eine Grundrente von 500 Euro je Hektar erzielen. Aber da muss man auch schon sehr gut wirtschaften. Also es ist wesentlich lukrativer, natürlich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, in Photovoltaik auf Ackerfläche zu investieren.
Auch Biolandwirtin Claudia Gerster sieht Energiekonzerne als neue Konkurrenz um ihr Ackerland.
Ich kriege im Moment ungefähr 5-mal die Woche einen Anruf, ob ich nicht meine Flächen verpachte, ja.
Und das von wem?
Von großen Energiebetreibern, die einfach auch noch auf unsere Flächen Photovoltaik machen wollen. Und im Moment gibt es da so eine unklare Gesetzeslage dazu.
Das Bundeswirtschafts- und Klimaministerium will mit einem Gesetzespaket den Ausbau der Solarenergie beschleunigen. Vor allem auf Dächern, auf versiegelten Flächen, aber auch auf dem Acker. Langfristig könnten dann bis zu 1% der landwirtschaftlichen Fläche für Freiflächen-Photovoltaikanlagen freigegeben werden. Für Sachsen-Anhalt hieße das, bis zu 10.000 Hektar Ackerland, die dann für die Stromproduktion statt für den Nahrungsmittelanbau genutzt werden. Auf Anfrage heißt es dazu aus dem Bundeswirtschafts- und Klimaministerium, die 1% Bebauung mit Photovoltaik in der Landwirtschaft sei, Zitat, der Worst Case und so nicht vorgesehen. Forschungsprojekte würden das Ganze begleiten. Das sogenannte Solarpaket 1 soll noch in diesem Jahr im Bundestag verabschiedet werden. Sachsen-Anhalt ist nicht das einzige Bundesland, das sich um eine Begrenzung der Investoren in der Landwirtschaft bemüht. Brandenburg, Thüringen und Sachsen wollen bald Gesetzesentwürfe in Sachen Agrarstruktur vorlegen. In allen drei Ländern wird im kommenden Jahr ein neuer Landtag gewählt. Die Zeit ist also knapp. Der Entwurf aus Brandenburg geht relativ weit und sieht sogar eine Preisbremse für Ackerboden vor. Der Bund wird jedenfalls nicht handeln. Schon die ehemalige Bundesagrarministerin von der CDU, Julia Klöckner, sagte klar, die Länder seien zuständig. Hier zu hören bei einer Videobotschaft aus dem Jahr 2020.
Deshalb haben wir als Bundeslandwirtschaftsministerium heute eine Bodenmarktkonferenz organisiert. Dort habe ich die zuständigen Bundesländer aufgefordert, ihre Bodenrechtsregelungen zu überarbeiten, anzupassen an die neuen Herausforderungen. Denn endlich müssen die bestehenden Lücken geschlossen werden.
Doch in Sachsen-Anhalt hat die Landesregierung nach 2 Versuchen beschlossen, für eine Regulierung der Anteilsverkäufe sei nun der Bund zuständig. Der aktuelle Landwirtschaftsminister heißt Sven Schulze. Der CDU-Politiker sieht mit Blick auf Brandenburg, Sachsen und Thüringen wenig Aussicht auf Erfolg in Sachen Anti-Investoren-Gesetzen für die Landwirtschaft. Denn er befürchtet, dass die Investoren gegen solche Gesetze klagen könnten, weil sie ihre Profite gefährdet sehen. Und er hat Sorge, dass sie Recht bekommen könnten.
Die Frage ist nur, wenn man etwas auf den Weg gebracht hat und es wird dann beklagt, was ist denn das Sinnvolle? Und ich möchte eigentlich eines vermeiden, dass ich in einem Agrarstrukturgesetz, wo ich ja viele andere Themen auch regle, eine Klage kriege, die das gesamte Gesetz dann in Frage stellt. Und ich bin in den Verbänden sehr oft unterwegs, erlebe dort auch eine sehr unterschiedliche Meinung zu dem Thema, das muss man auch sagen.
Sven Schulz ist Vorgänger, der frühere Landwirtschaftsminister und sein Parteikollege Hermann Onko Eikens sieht das anders. Und verweist auf ein Gutachten von Juraprofessoren der Universitäten in Halle und Bonn. Darin steht, die Länder hätten den gesetzgeberischen Spielraum, um Anteilsverkäufe in der Landwirtschaft zu kontrollieren. Aus Eikens Sicht verschleppt die Landesregierung gerade das Anti-Investoren-Gesetz.
Wer dieses Gesetz verhindern möchte, verdient an der Existenz der jetzigen rechtlichen Regelungen oder hat den Tatbestand nicht verstanden.
Die Zurückhaltung der CDU in Sachsen-Anhalt könnte auch mit einer Personalie zu tun haben. Olaf Feuerborn, den wir hier schon gehört haben, der Präsident des Bauernverbands in Sachsen-Anhalt, sitzt mittlerweile für die CDU im Landtag und ist dort agrarpolitischer Sprecher. Feuerborn hat als Landwirtschaftspolitiker der größten Regierungsfraktion und Präsident des größten Bauernverbands im Land inzwischen erheblichen Einfluss auf die Agrarpolitik in Sachsen-Anhalt. Und genau das sorgt dafür, dass so wenig Bewegung in eine gesetzliche Regulierung komme, sagt Grünen-Politikerin Dorothea Frederking. Sie hat zu Zeiten der schwarz-rot-grünen Koalition in Magdeburg den Entwurf des Agrarstrukturgesetzes mitentworfen und muss nun von der Oppositionsbank aus mit ansehen, dass sich Sachsen-Anhalt für das Thema nicht mehr zuständig fühlt.
Wir haben jetzt mit der Konstellation, dass der Chef des Landesbauernverbandes, Herr Feuerborn, gleichzeitig der agrarpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion ist, eine ungünstige Verquickung, weil die Lobbyinteressen des Bauernverbandes natürlich direkt in die CDU-Fraktion hineingetragen werden. Und eigentlich ist es ein Paradebeispiel für die Durchsetzung von Lobbyinteressen, was jetzt passiert ist, dass eine Regulierung des Bodenmarktes verhindert wird.
Den Vorwurf weist Olaf Feuerborn zurück. Er sagt, er sei auch gegen Anteilsverkäufe in der Landwirtschaft, die sogenannten Share Deals. Im Übrigen setzt er sich als Bauernpräsident auch für die Kleinbauern ein.
Wir vertreten alle landwirtschaftlichen Betriebskategorien vom Familienbetrieb, vom Nebenerwerbsbetrieb bis zur großen Agrargenossenschaft. Und wir wollen natürlich, Share Deals würden wir am liebsten auch verhindern. Aber dafür muss ich auch den richtigen rechtlichen Schlüssel in der Hand haben. Und den sehen wir im Moment noch nicht gegeben mit all den Vorschlägen, die da auf den Tisch kommen.
Der Agrarforscher Andreas Tietz vom Thünen-Institut glaubt, dass der Widerstand der Landwirte auch damit zu tun hat, dass die Landwirtschaft bereits jetzt ein sehr stark durchregulierter Wirtschaftsbereich sei.
Die Eigentumsrechte sind in Deutschland generell ein sehr, sehr hohes Gut, was traditionell sehr, sehr hoch geschützt wird. Und die Landwirte sagen halt, jetzt will der Staat uns auch noch in unser Eigentumsrecht reinregieren. Das wollen wir nicht, das lassen wir nicht zu. Das sagen besonders natürlich diejenigen, die sehr, sehr viel Land unter ihrem Eigentum haben.
Und so bleibt der Agrarmarkt in Sachsen-Anhalt auf absehbare Zeit unreguliert und damit attraktiv für Investoren. Eine enttäuschende Entwicklung, sagt Claudia Gerster, die Biolandwirtin aus dem Süden Sachsen-Anhalts. Die 53-Jährige weiß derzeit nicht, ob sie ihren 6 Kindern empfiehlt, später mal den Familienbetrieb zu übernehmen.
Und wenn die Perspektive ist, dass man immer nur im Kampfmodus ist, um überhaupt seine Flächen zu sichern. Und im Moment geht es ja gar nicht darum, letztendlich noch Flächen dazu zu pachten, sondern es geht ja einfach nur um Sicherung, dass das, was man eben gepachtet hat, nicht eben anderen Begehrlichkeiten unterliegt. Ja? Also das ist schon problematisch. Und dann überlegt man eben auch, ob man da den Kindern oder eben den nachfolgenden Generationen da immer so das so als Sahnebonbon präsentiert. Genau.
Das war der Hintergrund. Ostdeutschland. Wenn der Investor den Acker kauft. Von Niklas Ottersbach. Redaktion an Katrin Jeske.